Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich freue mich, dass es so toll ist. Und diese Freude, die hat eigentlich schon angefangen, als ich so den E-Mail-Verkehr zu diesem Gottesdienst aus der Ferne wahrgenommen habe. Ich war mal wieder unterwegs, aber dann kam so eine E-Mail von der Gesa und sie schrieb da was. Und der Haupttenor war: Sie freut sich. Sie freut sich auf diesen Tag. Und der Frank hatte dann geantwortet und auch bei ihm endete irgendwie diese E-Mail mit: Wir freuen uns auf den Sonntag. Und das tun wir wirklich, denn ich denke, das ist etwas ganz Besonderes, was wir heute hier erleben dürfen. Und ich hoffe, neben aller Aufregung, dass ihr beiden euch auch freut. Nun, für den einen oder anderen, und ich fand das Stefan Wüster hinten so interessant, er sagte: Oh, ich sehe zum ersten Mal, wir haben ein Schwimmbecken in unserer Gemeinde. Gut, die Kamera ist noch nicht an, also für diejenigen, die etwas weiter hinten sitzen, genau, super. Also jetzt könnt ihr auch das Schwimmbecken hier sehen. Also ich muss zugeben, ich kenne das, also ich hatte da auch schon mal zu tun mit so einem Schwimmbecken. Das hier ist jetzt ein bisschen kleiner, aber wunderbar. Ihr seht das an dem Rand da, genau. Da ist also eine Treppe, man kann runtergehen. Es ist nicht allzu tief, also dass auch kleinere Menschen da durchaus sich trauen, reinzugehen. Naja, ich würde mal sagen, von der Größe so ein Schwimmzug, ne, dann ist man am Ende. Aber was ich jetzt festgestellt habe, ne, also ihr habt das heute Morgen gesehen, ich habe auch mal gefühlt, ich meine, auch wenn man jetzt bei den Außentemperaturen vielleicht auch hätte draußen machen können, es ist schön gemütlich warm. Wunderbar. Naja, für eine Badewanne vielleicht ein bisschen groß, ne, aber eine tolle Sache. Was hat so ein Schwimmbecken hier in unserer Gemeinde neben der Kanzel unter dem Kreuz eigentlich zu suchen? Und ich denke, ihr alle kennt diese Frage oder könnt diese Frage beantworten. Es ist weder ein Schwimmbecken noch eine Badewanne, sondern es ist ein Taufbecken. Und in diesem Taufbecken werden Menschen getauft, die aufgrund ihres Bekenntnisses, ihres Glaubens an den lebendigen und dreieinen Gott sich taufen lassen. Menschen, die in diesem Becken getauft werden, die sind so alt, dass sie diese Entscheidung, sich taufen zu lassen, aus freien Stücken selber getroffen haben. Und diese Entscheidung, diesen Glauben, den wollen sie in der Taufe ausdrücken. Deshalb nennen wir es auch Glaubenstaufe. Warum tun wir so etwas? Das ist doch echt ein bisschen abgefahren, oder? Im Rahmen eines sonntäglichen Gottesdienstes Leute im Wasser unterzutauchen. Wird man da nicht nass? Dieses Thema Taufe ist mittlerweile ziemlich kompliziert geworden. Wir lesen auch in unserem Alltag immer wieder davon, da gibt es eine Schiffstaufe und eine Feuertaufe und eine Kindstaufe und eine Erwachsenentaufe. Manchmal gibt es auch gar keine Taufe, manchmal auch zweimal, manchmal wieder getauft. Und dann auch noch eine Taufe mit 3 Tropfen Wasser. Aber hier, denke ich, ist es etwas anderes. Bei uns hier gibt es noch eine Taufe, in der man ganz untergetauft wird. Der eine oder andere wird sich sicherlich fragen, warum so etwas? Warum gibt es nichts Einheitliches? Muss denn immer alles so kompliziert, immer so unterschiedlich sein? Kann man sich das eigentlich aussuchen? Ich denke, wir finden dazu eine Menge Antworten in der Bibel. Im Epheserbrief, da lesen wir zunächst mal: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also eigentlich dürfte es nur eine Sache geben, aber es ist heutzutage leider etwas komplizierter. Und das liegt sicherlich an unserer Kirchengeschichte, an vielen unterschiedlichen Entwicklungen in den unterschiedlichen Gemeinden. Vielleicht ein Zustand, über den Jesus anders denken würde. Warum gibt es diese vielen Meinungen zu diesem Thema? Warum muss jede Gemeinde hier eine eigene Antwort finden? Aber ich denke, das ist gar nicht das, worum es geht. Sondern was viel wichtiger ist, ist das Thema, die Sache, um die es geht, im Lichte der Bibel zu prüfen. Was sagt die Bibel zum Thema Taufe? Was die Bibel zum Thema Taufe sagt, ist ziemlich eindeutig. Man kann das ganz einfach in wenigen Worten zusammenfassen. Wer Christ ist, der lässt sich taufen. Das war eigentlich immer schon so und das ist in der Bibel sehr, sehr einfach. In der Bibel finden wir ausschließlich und nur eine Glaubenstaufe und nichts anderes. Man lässt sich taufen, weil man an Jesus Christus als seinen persönlichen Retter glaubt. Also, weil man Christ ist. Man lässt sich nicht taufen, weil es irgendwie cool ist. Oder vielleicht, weil die Eltern das wollen. Oder weil man vielleicht schon von Kind an zu irgendeiner Gemeinde gehört. Oder weil vielleicht der ein oder andere einem gesagt hat, Mensch, du bist jetzt schon so lange dabei, es wird immer mal langsam Zeit. All das darf kein Beweggrund sein. Sondern die Bibel drückt das ganz einfach und klar aus. Wer an Jesus Christus glaubt, der lässt sich taufen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2, in Vers 41, finden wir folgende Worte. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Eine ganz einfache Aussage. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Die, die gläubig wurden, die haben diesen Schritt getan, die ließen sich taufen. Ich kann verstehen, dass wenn man in der Bibel liest, man vielleicht auch auf die ein oder andere Bibelstelle stößt, die einen etwas verwirrt. Denn bei manchen Bibelstellen kann man den Eindruck gewinnen, als ob die Taufe zur Errettung notwendig ist. Nehmen wir zum Beispiel Markus 16, Vers 16. Da heißt es, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Oder in der Apostelgeschichte 2, Vers 38, da heißt es, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Glaube und Taufe. Merken wir, dass uns das eigentlich gar nicht verwundern muss, denn diese beiden Worte, diese beiden Begriffe, die beiden Sachen an sich, die gehören einfach unmittelbar zusammen. Diese Sachen, die muss man gar nicht trennen. Die Taufe hat als Bekenntnis des Glaubens einen sehr hohen Stellenwert. Zwischen Glaube und Taufe wurde früher in der Praxis eigentlich gar nicht unterschieden. Das wurde gar nicht getrennt. Das war eine Sache. Eine Sache, die zeitlich ziemlich nah zusammengehörte. Schließlich ist es unser Herr, der das persönlich wünscht. Es ist ein Teil seines Missionsbefehls, den wir in Matthäus 28, Vers 19 finden. Da heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus selbst hat sich auch taufen lassen. Er selbst als der Sohn Gottes. Und dennoch wissen wir und bezeugt uns das die Bibel, dass unser Heil, unsere Errettung nicht von diesem Bekenntnis, von dieser Tat der Taufe abhängig ist. Sondern gerettet werden wir niemals durch eine Handlung, sondern gerettet werden wir allein durch den stellvertretenden Tod des Herrn Jesus am Kreuz und durch unseren Glauben daran. Wir kennen alle diese Begebenheit, wo dieser Verbrecher, dieser Schächer am Kreuz hing, neben dem Herrn Jesus. Er hatte keine Chance mehr, sich taufen zu lassen, und wir wissen trotzdem, dass er bei Gott ist. Wenn man die ganze Bibel betrachtet, dann wird eins klar, dass man durch eine Tat, durch ein Werk vor Gott nie gerecht wird, sondern nur allein durch den Glauben an den Sohn Gottes. Wir kennen alle die Begebenheit aus der Apostelgeschichte 16, oder vielleicht kennen wir sie auch nicht, es war ein Kerkermeister, der dort ja ein Wunder erlebte und so fasziniert war und so betroffen war von dem, was dort geschah, dass er die, die dort im Gefängnis waren, herausführte. So lesen wir das. Und er führte sie hinaus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Der Glaube allein ist das Entscheidende. Durch die Taufe wird man nicht gerecht vor Gott, sondern sie ist eine Folge von dem, was man erlebt hat. Eine Folge des Glaubens an den Herrn Jesus und ja, seinen Tod am Kreuz, der denjenigen, der an ihn glaubt, reinwäscht von all dem, was einen trennt von einem heiligen und gerechten Gott. In der Zeit der Bibel, in der Zeit der Apostelgeschichte, da wurden Menschen sehr häufig direkt nach ihrer Bekehrung getauft. Da wurde praktisch nicht unterschieden zwischen Glauben und Taufe. Das war eine Sache. Und insofern bleibt es, und können wir das zusammenfassen, wer Christ ist, der lässt sich taufen. Aber diese Taufe, die hat schon eine Auswirkung auf unser Leben. Sie hat eine Dimension, wie man vielleicht heute so sagen würde. Und ich möchte einfach mal 5 Aspekte, die wir im Neuen Testament zu diesem Thema finden, herausstellen. Die Taufe, die findet immer auf den Namen des dreieinen Gottes statt. Oder auch auf den Namen Jesu, wie wir das bereits gelesen haben. Ich bin getauft auf diesen Namen, auf den Namen unseres Herrn. Und das soll eines klar machen. Es bedeutet eine Änderung in meinem Leben. Ich habe einen neuen Herrn. In meinem Leben findet ein Herrschaftswechsel statt. Gott soll von nun an der Chef in meinem Leben sein. Und nicht mehr ich bestimme, wo es lang geht, sondern ich frage Gott nach seinem Willen für mein Leben. Und das bringt man in der Taufe zum Ausdruck. Die Taufe ist aber auch eine Antwort. Ich habe das vorhin schon gesagt. Sie ist eine Antwort des Glaubens. Ich glaube und ich bezeuge das. Ich antworte darauf, indem ich mich taufen lasse. Es ist ein Zeugnis meines Christseins. Die logische Folge, dass Gott mich errettet hat. Wir finden das in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel im Vers 41. Da heißt es: Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wir haben das eben schon gelesen. Die sein Wort aufnahmen, die ließen sich taufen. Die Taufe ist aber auch ein Zeichen. Sie ist eine symbolische Handlung, die das Sterben des Menschen und seine Auferstehung darstellt. Im Kolosserbrief, im 2. Kapitel, im Vers 12, finden wir eine Erklärung dazu. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also das Ganze auch ein Symbol. Untertauchen in diesem Wasser, sozusagen begraben, das alte Leben hinter sich lassen und mit ihm auferstehen. Zu einem neuen, zu einem ewigen Leben. Und das ist ein wunderbares Symbol. Und ich denke so manches Mal auch an meine eigene Taufe zurück, wenn es einem auch vielleicht mal nicht gut geht. Und wenn ihr euch vielleicht auch an diesen Tag zurückerinnert, es ist ein wunderbares Symbol, das so viel mehr ist als nur ein Symbol, sondern es ist etwas, was euer Leben verändert hat. Wie Christus gestorben ist, so sind wir auch durch die Taufe gestorben, untergetaucht. Und so wie er auferstanden ist am dritten Tag, so sind wir auch in dieser Taufe mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Und wie ich das gerade schon angedeutet hatte, die Taufe, die ist viel mehr. Sie ist auch eine Art Schutz. Ein Schutz für mich, für euch, für alle, die an den Herrn Jesus glauben. Ein Schutz in unserem Alltag, wenn es uns nicht so gut geht. Wenn wir vielleicht auch mit Anfechtungen zu tun hat. Weil durch diese Taufe sind wir mit dem Herrn Jesus verbunden. Unser alter Mensch, der ist gestorben. Und was noch viel wunderbarer ist, all das, was uns getrennt hat von einem Gott, der heilig ist, der gerecht ist, wo man eigentlich als Mensch gar keine Chance hat, mit ihm Verbindung oder ihm nahe zu kommen. All dieses Trennende, das ist fort. Wir leben mit Jesus. Er hat uns freigesprochen von dem, was gegen uns stand, von all den Dingen, die nicht so ganz super gelaufen sind in unserem Leben. Wir leben mit ihm. Und weil wir mit ihm leben, herrscht nicht mehr Tod und Sünde über uns, müssen wir uns damit auch eigentlich gar nicht mehr befassen, sondern wir dürfen frei sein. Im Römerbrief, im 6. Kapitel, schreibt Paulus das an die Römer und bringt es wie folgt zum Ausdruck. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ein wunderbares Vorrecht. Es geht hier nicht um Zwang. Es geht hier nicht um, du musst dies und du musst jenes. Sondern wir sind frei. Wir sind frei, Gott zu dienen. Und gerade wenn uns das manchmal schwerfällt, dann können wir uns an einen solchen Tag erinnern, an die Taufe erinnern. Und ich denke, es wird uns helfen. Aber die Taufe ist noch etwas mehr. Sie ist so eine Art Verpflichtung. Eine Selbstverpflichtung, etwas Freiwilliges. Denn mit der Taufe bekennen wir unseren Glauben an den Herrn Jesus und damit auch unseren Wunsch, ein Leben so zu führen, wie Gott es möchte. Und gleichzeitig ist es auch, ich sag mal so, eine Art Eintrittserklärung für die Gemeinde. Wir alle wissen, dass ein Christ ohne Gemeinde, das ist etwas, was wir in der Bibel nicht finden. Wer also zu einer Gemeinde gehört, konnte früher, der war in der Regel getauft. Oder wer zu einer Gemeinde gehören wollte, wer sich bekehrt hat, der ließ sich taufen, weil er Jesus Christus in sein Leben gelassen hat. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir oder dass wir das Thema so ein bisschen vergessen, dass Taufe vielleicht unterschätzt wird. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, naja, das ist jetzt nur so ein reiner, offizieller, formeller Akt, der in unserem Leben einmal stattfindet, erledigt, wir sollen das ja machen. Aber welche Auswirkungen hat das auf mein Leben? Ich denke, eine gute Frage, auf die wir gleich nochmal zurückkommen. Aber wie sieht es aus mit der Taufpraxis? Wie macht man sowas? Ich denke, viele von euch, die kennen das. Wie wird so neutestamentlich getauft? Also normalerweise ist das so, in den Gemeinden im Neuen Testament, in den Gemeindehäusern, die hatten in der Regel vorne links das Taufbecken. Und die Täuflinge, so wie ihr, die trugen weiße Kleider. Und die haben natürlich erstmal so ein ausgiebiges Taufgespräch geführt. Und dann wurde es durch die Gemeindeleitung geprüft und dann gab es anschließend einen zweimonatigen Taufkurs und dann war eigentlich alles geritzt. Das ist natürlich Quatsch, was ich euch gerade erzählt habe. Sondern das mag vielleicht in der einen oder anderen Gemeinde so sein. Aber was sagt das Neue Testament? Und wir haben vorhin einige Stellen aus der Bibel gehört. Im Neuen Testament wurde in der Regel, nachdem jemand gläubig geworden ist, direkt getauft. Und es wurde in der Regel auch immer durch Untertauchen getauft. Und daher kommt auch dieses Wort oder dieses griechische Wort, baptizo, das bedeutet untertauchen. Bei der Taufe wurde also komplett untergetaucht. Wir kennen sicherlich einige bekannte Begebenheiten aus der Bibel. Zum Beispiel dieser Kämmerer aus Äthiopien, der wurde in einem Tümpel getaucht, weil der war nämlich gerade dort, wo sein Wagen anhielt, als er gläubig wurde. Bei anderen Gegebenheiten gab es vielleicht Flüsse oder Seen. Und irgendwann hat sich dann halt das so entwickelt, dass es die ersten Taufbecken gab. Es ist eigentlich ein bisschen schade, wenn wir das Neue Testament daraufhin mal studieren, wo Menschen, die sich entschieden haben, im Prinzip unmittelbar getauft wurden, dass wir so ein bisschen davon weggekommen sind. Aber okay, das ist die Realität, in der wir leben. Aber was sind die praktischen Konsequenzen aus so einer Taufe? Oder warum haben wir heute manchmal das Problem, dass wenn wir uns für den Herrn Jesus entschieden haben, dass wir uns nicht direkt taufen lassen, dass wir vielleicht noch überlegen, ist vielleicht ein Grund, ich könnte ja nass werden oder ich habe gerade keine weißen Sachen, die muss ich mir erst kaufen gehen. Oder vielleicht ist auch der Grund, bin ich zu jung oder vielleicht bei dem einen oder anderen bin ich zu alt. Oder möchte ich doch noch ein bisschen abwarten? Oder denke ich, dass ich vielleicht noch nicht genug aus der Bibel weiß und ich muss da erst so ein bisschen wachsen an Einsicht und Erkenntnis? Nun, ich denke, das Erste ist in der Regel kein Problem. Klamotten kriegen wir hin, Handtücher können wir sicherlich auch besorgen. Und das Alter, das spielt nicht wirklich eine Rolle, wenn jemand aus freien Stücken sich entscheidet, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Da gibt es keine Regel. Das Wichtige ist, dass ich es aus freien Stücken mache. Dass ich selber in der Lage bin, diesen wichtigen Schritt zu beurteilen. Diese Verantwortung, die kann keiner für mich, für dich übernehmen. Fehlt es dir an Einsicht und Erkenntnis? Hast du vielleicht nicht genug die Bibel studiert? Ich denke, auch das sollte kein Argument sein. Das bringt dich wirklich nicht weiter. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr beide euch entschieden habt. Und dass, wie ich das hier sehe, auch an unserem vollen Gemeindesaal, dass ihr Freunde, eure Eltern, eure Verwandten, Bekannten eingeladen habt, mit dabei zu sein, wenn ihr euren Glauben in der Taufe bekennt. Und dass ihr dadurch diesen Schritt tut. Ich denke, es ist auch ein Stück Mut dabei und dafür gilt euch unsere Bewunderung. Aber umso mehr auch Freude bei uns, dass ihr beide dies tut. Und dass ihr, und das seid ihr ja schon seit einiger Zeit, dass ihr auch lebendig dabei seid, hier in dieser Gemeinde. Denn ein Teil einer Gemeinde zu sein, gläubig zu sein und diesen Schritt der Taufe, dieses Bekenntnis zu wagen, das gehört unmittelbar zusammen. Ein Teil einer Gemeinde zu sein. Natürlich geht das auch, wenn man woanders getauft worden ist. Auch dann kann man Mitglied hier dieser Gemeinde werden. Aber warum ist es überhaupt so wichtig? Und warum ist es sinnvoll, ein Teil einer Gemeinde zu sein? Vielleicht sagt sich auch, dass der ein oder andere, der sonntags hier ist und sich mehr oder weniger nur so als Gast versteht. Was ist der Vorteil? Und ich frage euch mal, die ihr hier Mitglied der Gemeinde seid. Was bringt einem Christ das ganze Mitglied einer Gemeinde zu sein? Ich stelle die Frage an euch, was bringt es euch? Was ist der Vorteil? Was steckt dahinter? Warum macht man das? Also nicht alle antworten auf einmal, aber ihr dürft ruhig antworten. Ich weiß, das ist gemein, ich habe euch vorher nicht gewarnt oder so, aber okay, Kekse nach dem Gottesdienst, ja. Nein, ich denke, die Antworten liegen auf der Hand. Wir treffen uns hier, weil wir Gemeinschaft miteinander haben wollen. Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit unserem Herrn. Weil wir uns darauf freuen, Gottesdienst zu feiern. Aber auch, weil wir uns darauf freuen, aus Gottes Wort etwas zu lernen. Nicht nur hier sonntags, sondern auch in anderen kleinen Gruppen, in Hauskreisen. Es ist so wichtig, wie jeder Mensch Brot zum Leben braucht, Nahrung, ist es wichtig, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen und sich mit den Geschwistern auszutauschen. Aber eine Gemeinde bietet viel mehr. Sie bietet auch Hilfestellung in schwierigen Fragen des Lebens, dass man füreinander einsteht, im Gebet aber auch in praktischen Dingen. Dass man Hilfestellung bekommt. Dass auch hier nicht nur Erwachsene sich wohlfühlen, sondern auch Kinder. Und es gibt ganz, ganz viele Gründe, weshalb es wichtig ist, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Aber ein Grund, der ist für mich auch sehr wichtig und immer wieder neu auch Grund, darüber nachzudenken. Es ist nicht nur so, dass man hier etwas bekommt. Das ist toll. Das haben wir in dieser Gesellschaft allzu oft. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Ich gehe irgendwo hin, gegebenenfalls bezahle ich was und dann kann ich konsumieren. Das ist super. Aber wisst ihr, was der Riesenvorteil einer Gemeinde ist? Nicht nur, dass man selber etwas bekommt, sondern man kann selber etwas geben. Jeder Einzelne von denen, die hier Mitglied in dieser Gemeinde sind, die können etwas geben und sie werden gebraucht. Und das ist eines der Grundprinzipien, mit den Gaben und Begabungen, die Gott einem geschenkt hat, sich einzubringen in eine Gemeinde. Und ich denke, das ist das, was vielleicht ein Unterschied ist zu denen, die sich nur als Gast verstehen. Aber festhalten können wir, das Neue Testament kennt keinen Christ ohne eine Gemeinde. Ich komme zum Schluss und ich finde das immer wieder schön und so schließt sich dieser Kreis und die Aufregung legt sich hoffentlich bald. Wir haben am Anfang von der Freude gesprochen. Und ein Mann, der dies erlebt hat, den habe ich eben schon angesprochen, seine Geschichte finden wir in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel. Ein prominenter Mann aus Äthiopien. In der Bibel lesen wir, der Geist spricht zu Philippus, steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Eine öde Straße. Nichts los auf dieser Straße. Und auf dieser öden Straße ist ein Mann unterwegs von Jerusalem zurück nach Hause. Und vielleicht war es in seinem Herzen auch so, wie die Bibel uns die Situation auf dieser Straße beschreibt, nämlich öde und leer. Kein Inhalt. In der Luther-Übersetzung finden wir, dass dieser Mann, von dem hier die Rede ist, das war ein Kämmerer und ein Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Dieser Mann, das war ihr Schatzmeister und er war, also unser Finanzminister, würden wir heute sagen, und er war nach Jerusalem gekommen. Er war auf der Suche. Er wollte dort Gott anbeten. Und dieser Mann kam jetzt zurück, er war auf seinem Heimweg. Auf einer Straße, die öde war. Und er musste diese Straße zurückfahren, um wieder nach Hause zu kommen, vermeintlich zu seinen Schätzen, die er in Äthiopien hüten musste. Aber vielleicht erschien ihm diese Aufgabe genauso öde wie die Straße durch die Wüste Judäas. Der Schatz der Königin machte den Kämmerer nicht mehr glücklich. Sie waren öde für ihn. Selbst wenn er sicherlich kein schlechtes Einkommen hatte, aber irgendwie, das brachte ihm nichts mehr. Einfach nur Wüste in seinem Herzen, als er nach Hause aufbricht. Aber er hatte in Jerusalem etwas erworben. Biblische Texte. Das Buch Jesaja und er las da drin. Es faszinierte ihn, aber er hat es nicht verstanden. Und Gott schickte ihm diesen Philippus, der ihm diese Worte erklärte. Da ging es um Jesus, der für seine Sünden starb. Und er, der dadurch für ihn die Tür zu Gott aufgestoßen hat. Und dieser Kämmerer, der hat diese Worte aufgenommen. Sie sind in sein Herz durchgedrungen. Er wird seine Sünden bekannt haben. Er hat Buße getan, so wie die Bibel das bezeichnet. Und er hat zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gefunden. Und was war seine Reaktion? Er wurde gläubig und er ließ sich taufen in einem Tümpel. Und Philippus war längst schon wieder unterwegs zu anderen Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat. Und da lesen wir in der Bibel, dass von diesem Kämmerer gesagt wird, er zog aber seiner Straße fröhlich. Es war dieselbe Straße, die vorher als öde bezeichnet war. Und jetzt war er fröhlich. In seinem Leben hat sich etwas geändert. Sein Glaube und die anschließende Taufe, die hatten ihn verwandelt. Dieses Bad im Wasser des Tümpels, das war für ihn viel mehr als nur ein frommer Akt, als ein Niederknien im Tempel. Er war eigentlich gekommen, um Gott anzubeten, aber er hat viel mehr erfahren, dass der Sohn dieses Gottes sein Leben verwandelt hat. Sein vermeintlich reiches Leben, das aber doch nur öde war, und auf der Reise nach Hause hatte sich etwas verändert. Er ist fröhlich geworden. Und ich denke, das ist das Entscheidende und wo ich mich freue, dass ihr beide das auch in eurem Leben so erfahren habt. Eine Veränderung im Leben, wie die Bibel es bezeichnet, ein neuer Mensch. Es ist ein bisschen schade, dass wir in der Bibel den zweiten Teil dieses Filmes nicht finden oder dieser Geschichte. Wir wissen nicht, was aus dem Kämmerer geworden ist. Aber wir wissen, dass sein Leben verändert wurde. Und ich denke, eins können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir können uns von seiner Fröhlichkeit anstecken lassen. Seine Beschäftigung mit den Fragen des Glaubens hat ihn dazu gebracht, dass er einen Gast in seinen Kutsche, in sein Fahrzeug aufgenommen hat. Und dieser Gast, der scheute sich nicht zu fragen, verstehst du auch, was du da liest? Und als er begann zu verstehen, ist er eingetaucht in die Welt des Glaubens. Und er tauchte unter im Wasser der Taufe und er tauchte wieder auf und war ein fröhlicher Mensch. Und auf diesem Weg dürfen wir ihm folgen, auf diesem Weg der Fröhlichkeit. Und wir dürfen uns anstecken lassen von seiner Begeisterung. Und heute auch ganz besonders ihr beide, Viktoria und Lina, lasst euch anstecken von dieser Fröhlichkeit, die nur der Glaube an den Herrn Jesus schenken kann. Und ja, so wollen wir uns führen lassen von diesem Geist, der auch den Philippus geführt hat. Dieser Geist, der uns fröhlich macht, wie den Kämmerer von Äthiopien. Amen.